Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle, dem Film- und Serien-Podcast von Rolling Stone. Wir sind im Dezember angelangt und widmen uns in dieser Ausgabe den High- und Lowlights des Jahres 2023, den besten und schlechtesten aus Film und TV. Und wir fangen auch an mit TV, nämlich einer Unterhaltungssendung. Wetten das, die letzte Folge mit Tommy Gottschalk. Arne, kann das sein, dass wir beide die Einzigen sind, die diesen Abgang von Tommy gut fanden?
Ja, ich hatte auch den Eindruck nach dem Wochenende, dass die Sendung nicht so den meisten nicht so gut gefallen hat wie mir, dir und mir. Ich habe darüber geschrieben am nächsten Tag und war überschwänglich und las dann noch am selben Tag andere Besprechungen, allerdings nicht sehr viele Besprechungen. Du hast wahrscheinlich mehr gelesen, oder? Oder mehr gehört, als ich von
anderen. Ja, es wurde viel in die Timeline gespült. Also ich hatte mal das Gefühl, dass sich viele auch nicht getraut haben zu sagen, ob es ihnen sehr schlecht oder sehr gut gefallen hat. Man hat irgendwie so Sammeltexte gelesen von Beobachtungen, die sich nicht richtig einig wurden. Also man kennt ja die klassischen Vorwürfe gegenüber Gottschalk. Er sei zu alt und er hat es ja in seiner Schlussrede auch gesagt, er möchte sich sozusagen nicht mehr sagen lassen, zum einen nicht mehr erklären lassen, wer da auf der Couch sitzt, aber auch sich gegenüber der Sprachpolizei, der sogenannten Sprachpolizei, um dieses komische Wort mal zu verwenden, verpflichtet fühlen. Man kann natürlich immer darüber streiten, wie er mit Shirin David umgegangen ist und ob es okay ist, wie sie darauf reagiert hat. Aber das sind Aspekte, die nehme ich da gar nicht mehr wahr. Also ich kenne den Thomas Gottschalk, seit ich ein Kind bin. Und das ist mein Tommy. Und unabhängig davon, ob das, was er sagt, in heutigen Zeiten noch vertretbar ist oder nicht, kann ich mich ja an dem Konzept selber, das die Sendung hat, erfreuen. Denn eigentlich stehen doch wirklich noch die Wetten vor.
Ja, er hat ja selbst immer wieder, seit er die Sendung wieder aufgenommen hatte, davon gesprochen, auch während er die Radiosendung bei SWR gemacht hat und seinen Podcast, glaube ich, auch, hat immer wieder davon gesprochen, was er alles nicht mehr sagen könne, dass die Zeiten natürlich andere sind als die Zeit der Supernasen in den 80er Jahren und andere als seine Radiozeit in den 70er Jahren. Und zuletzt hat er immer wieder auch die sprachliche Korrektheit erwähnt und die Shitstorms, die ihn erreicht haben und dass er nicht mehr frei sprechen kann, dass er immer sein Markenzeichen macht. Also das wusste man alles und wir haben auch immer wieder darüber gesprochen und es wurde immer wieder darüber geredet. Und während der zuletzt nur noch jährlichen Ausgaben von Wetten, dass wurde jedes Mal kritisiert, dass er sich an Namen nicht erinnern kann, dass er es nicht so genau nimmt. Ich kann mich daran erinnern, dass ich in einer Fernsehkolumne vor fast 10 Jahren darüber geschrieben habe, dass er sich immer zu verfranst und alles nicht so genau nimmt. Die Wurstigkeit, das ist auch sein Wort dafür, die Wurstigkeit war aber immer sein Markenzeichen. Und so war es auch in der letzten Sendung. Ich war aber doch gerade gerührt über das Ende, als Frank Elstner ihn umarmt hat und den Bagger hineingeschickt hat, den Bagger in den Saal geschickt hat mit Mike Krüger. Und als Gottschalk dann auf die Schaufel gestiegen ist und so fröhlich winkte und sich noch an den Namen Stefanie Stappenbeck erinnern konnte, die auf der Couch saß.
Ja, mich hat das Ende auch sehr berührt. Mich hätte sogar fast, hätte ich weinen können, zu Tränen gerührt. Einige haben darauf hingewiesen, dass es ja kein Bagger sei, sondern ein Radlader. Das finde ich ein bisschen Makulatur.
Ein Radlader.
Mhm. Also ich
aber
weiß
nicht. Allgemein nennt man das Bagger, wenn vorne eine Schaufel dran ist,
genau,
die sich bewegt an einem Fahrzeug.
Ja, und also diese Abgänge, die sehr groß inszeniert werden, jemanden aus der Sendung rauszufahren, das kann ja auch nach hinten rausgehen. Ich erinnere da mal eine sehr gute Simpsons-Episode, in der festgestellt wird, dass Seymour Skinner, der Direktor der Schule von Springfield, in Wirklichkeit jemand ist, der im Vietnamkrieg eine falsche Identität angenommen hat und dass der echte Seymour Skinner wieder zurückkehrt zu seiner Mutter, die den falschen Seymour Skinner gar nicht erkannt hatte. Und nachdem das aufgeklärt wird, wird er am Ende einfach dann auch mit seiner großen Parade aus Springfield dann rausgekarrt und festgebunden und festgezurrt und alle jubeln ihm zu. Also was ich sagen wollte, diese Abgänge aus der Halle, die könnten theoretisch auch peinlich sein, aber wer die Geschichte kennt von den beiden Supernasen, Und die Beziehung, die die beiden zueinander haben und vielleicht auch ein Kind, der 70er und 80er ist, den kann das schon berühren und dieses Recht, das kann man auch in Anspruch nehmen.
Ja, also jedenfalls im Vorfeld bei sämtlicher Berichterstattung, togemäß im ZDF, hat man viele Stimmen von Schauspielern gehört, von Musikern, von Gästen aus den 35 Jahren. Natürlich äußert sich da niemand nachteilig, sondern jeder Komödiant und Peter Maffay erinnerte sich sehr gern an die Sendung bei Maffay. Übrigens, bei Gottschalk. Maffay war übrigens 19 Mal da, also ich meine, Grönemeyer 10 oder 12 Mal. Das ist also auch nicht erstaunlich, dass sie sich so gern daran erinnern. Grönemeyer war zuerst Grönemeyer und Maffay waren zuerst sogar noch bei Frank Elst. Ne?
Ja, wer nicht gekommen ist, waren die Rolling Stones. Sie haben eine Grußbotschaft geschickt. Die hat auch Tommy relativ schnell abgewickelt. Ich weiß nicht, ob das unangenehm war oder umplatziert.
Naja, es war ja nicht sehr eindrucksvoll. Also Ron Wood hat zuerst gesprochen, dann glaube ich Jagger und am Ende Keith Richards. Das war routiniert gemacht und dauerte vielleicht 20 Sekunden.
Ja, die haben sich wirklich fast so, als hätten die sie lustig gemacht.
Ja, das glaube ich nicht. Also an dem Tag haben sie sicher einige Aufträge bekommen für so kleine Einspieler oder Shoutouts, wie man sagt. Dass sie überhaupt wissen, sie wissen vielleicht, dass Gottschalk ein deutscher Moderator ist. An Wetten, das können sie, selbst wenn sie jemals dort waren, können sie sich gewiss nicht dran erinnern. Aber da hat man ihnen gesagt, worum es sich handelt. Ne? Mhm. Aber sie machen es so, dass man das schwankt so zwischen Ironie und dem Augenzwinkern, dass ja derjenige, an den es gerichtet ist, auch weiß, dass sie darum gebeten wurden. Ne? Dass es hier keine herzliche Botschaft an einen alten Freund war. Bei TZ verhielt es sich etwas anders. Die glaubten, sie seien 5-mal in der Sendung gewesen, sie waren 7-mal in der Sendung, hat Gottschalk nachrechnen lassen. Naja. Also nun ist es vorbei. Ich bin froh, dass ich den letzten Text geschrieben habe. Oftmals bin ich kritisch mit Gottschalk ins Gericht gegangen. Aber hier war ich außerordentlich berührt und hatte mich auch schon wochenlang, wir beide hatten uns schon wochenlang darauf gefreut.
So, jetzt stelle ich etwas vor, nämlich eine Serie, die bei uns, wo war das mal, auf Sky, glaube ich, gezeigt wurde, eine HBO-Serie ist, The Last of Us, basierend auf dem populären Videospiel über einen Vater, der mit seinem Ziehkind durch die USA streunt, nach dem Ende der Zombie-Apokalypse. Diese Serie hat sehr viele, eigentlich auch schon Vorschusslorbeeren bekommen, aber auch normale Lorbeeren und wird so gehandelt als die erste erfolgreiche oder gelungene Adaption eines Videospiels, was es vorher nicht gegeben hätte. Stimmt wahrscheinlich auch. Also die Tomb Raider-Filme, die waren nicht sehr gut. So ganz nachvollziehen konnte ich das nicht. Also die ist sehr professionell gemacht, aber die Integration von Waisen, zerstörte Familienbeziehungen, die Patchwork-Familie, das Zusammenraufen einer postapokalyptischen Welt, das kannten wir in diesem Maße auch schon von The Walking Dead. Das ist nichts Neues. Ich selber bin ja auch nicht der größte Fan von The Walking Dead gewesen. Ich finde die als Action-Serie blöd und ich finde auch die Schauspieler nicht sehr gut. Und es ist ein sehr Holzschnittartiges, Western von gesternartiges Zusammenspiel in diesen tropischen, oder nicht subtropischen, aber halt in diesen heißen Gegenden von Atlanta, in denen man eigentlich fast schon zu faul ist zu reden und dann immer Tabak auf den Boden spuckt und so. Aber The Last of Us, das wagt das irgendwie nicht zu toppen. Also ich verstehe ehrlich gesagt nicht so richtig, also ob das irgendwie eine Wunscherfüllung war, wenn man sich endlich wollte, dass es ein Computerspiel gibt, das irgendwie gut ankommt. Aber so gut wie Schauspieler wie Pedro Pascal auch sind, mich hat diese Serie überhaupt zum Beispiel überhaupt nicht überrascht. Das war für mich von vornherein klar, dass diese beiden Menschen zusammenfinden und dass es dann durch die USA geht und dass Pedro Pascal da am Ende eine Entscheidung treffen muss, die sehr schwer für ihn ist, nämlich ob er seine neue Ziehtochter retten will oder stattdessen sie opfert, damit die Menschheit die Chance hat, ein Serum gegen die Zombies zu entwickeln. Es war nur die erste Staffel, eine zweite Staffel wird es geben. Arne, ich weiß, für dich ist das nicht sehr, sehr leicht, denn du bist ja nicht der größte Zombie-Fan.
Das kann man sagen. Ich bin weder Zombie-Fan noch Fan von Computerspielen und kann mich zu der Serie gar nicht äußern.
Ja, das ist irgendwie, man versucht ja immer gerade so im Zuge von weiß nicht, der Pandemie vielleicht von Corona oder vielleicht im Zuge einfach generell von Entwicklung, da kommen wir gleich bei einem anderen Horrorfilm noch konkreter drauf, immer halt den sogenannten Elevated Horror gültig zu machen, nämlich Dinge hineinzudeuten in ganz normale Monsterinteraktionen, die so einen Spiegel der Zeit mit darstellen sollen. Wie eben bei Corona. Hier geht es irgendwie auch um, wie, da geht es nicht um Virus, sondern irgend so einen Pilz, den die Leute sich andingsen. Und sowohl die Untoten, die daraus entstehen, als auch die komischen Pilzmonster, die da sind, die sind für mich zum Beispiel auch nicht straight of the art.
Grundgütiger. Ja. Und es kommt noch ein Horror dazu.
Es wird noch einer kommen. Zu dem willst du wahrscheinlich auch nicht viel sagen. Aber machen wir gleich mal weiter. Was steht als nächstes denn bei dir auf der Liste? Ich würde sagen Succession, oder?
Succession, ja. Die letzte Staffel und die allerletzte Episode dieser Reihe. Ich glaube, es gibt 3 oder 4 Staffeln.
4.
4. Mhm. Die am meisten gefeierte Serie der letzten Jahre. Also einfach vergleichbar früher mit Sopranos und Mad Men. Wunderbar geschrieben. Rasante Dialoge. Dialoge, die sich überlappen, die so kunstvoll geschrieben sind, dass man zuweilen gar nicht begreift, was gesagt wird. In viele Invektiven, früher sagte man Kraftausdrücke, unglaublich vulgär und sexuell aufgeladen. Und es hat eine Autorin in der Zeit darauf aufmerksam gemacht, dass das sehr, sehr viel, dass es viele Metaphern aus dem Bereich des Sexuellen gibt, dass aber wenig Sex zu sehen ist in Succession. Also man könnte sagen, dass sich in dieser Serie das Sexuelle sublimiert wird, indem einfach vulgär gesprochen wird und indem Geld den Sex ersetzt, wobei es zuweilen auch sexuelle Interaktion gibt, aber eher angedeutet, es wird sehr wenig gezeigt.
Diejenigen, die miteinander agieren müssen oder am meisten miteinander zu tun haben, sind ja auch diejenigen, die entweder die ungestillten oder unbefriedigten sexuellen Bedürfnisse haben oder es sonst irgendwie nicht ausleben können. Ne? Also sowohl Shish, die Tochter, als auch hier, wie heißt er mal, der Wormsgans mit Vornamen, ihr Mann, der
Männer. Ja, aber Wormsgans ist doch gut, Tom Wormsgans.
Ja, aber er und sie, Schiff, die kriegen ja nie, also es wird mal versucht, so zu zeigen, wie sie sich annähern, aber die sind ja nicht wirklich sexuell kompatibel. Und dann gibt's ja noch ist das Kieran Culkin, kriegt die Culkins immer durcheinander, der Rome spielt.
Ja.
Der eigentlich verliebt ist in die Assistentin vom Alten. Und das aber auch nicht ausleben kann. Das ist ja gerade dieses Feuer, das da entsteht, ist ja gerade nur zwischen den Leuten, die miteinander sich niemals nahe kommen würden. Ne? Oder nicht richtig miteinander nahe kommen können.
Umso faszinierender. Vor allem schickt Kieran Culkin dieser etwas älteren, reifen Frau sogenannte Dickpics und solche Nachrichten.
Ich fand ja
jedenfalls das Ende der Serie war sehnsüchtig erwartet worden, man war aufgeregt erwartet worden und ich finde, dass man sagt ja das Shakespeare'sche Ende, eigentlich der Untergang des Imperiums oder das Scheitern des Protagonisten, das ist mit der Handkamera im Gemenge der Umstehenden inszeniert worden oder ja fast mit objektiver Kamera, also man ist ganz nah an dem Mann, der schließlich das Gebäude verlässt und damit auch die Firma, von der er glaubte, dass er sie übernehmen würde.
Weißt du, was ich am besten fand? Das war, ich weiß nicht, ob man die in dieser Staffel gesehen hat oder in der Staffel davor, das waren die Norweger um Alexander Skarsgård. Das ist eine ganz unangenehme Gruppe von Silicon Valley-Leuten, die mit so vielen In-Jokes, mit so vielen Insider-Jokes miteinander arbeiten und so zynisch mit ihrem Job umgehen, mit anderen Menschen, dass wenn du dieser Gang begegnest, wie halt als die Royce dann nach, die treffen sich auch in Norwegen da, glaube ich, ne? Und als sie sich dann treffen und halt die Geschäfte besprechen, du kannst solchen Leuten nicht trauen und die sind ja immer überlegen und die sind immer schlagfertiger. Und wie sie mit denen umgehen, fand ich ganz, ganz übel. Also wenn ich irgendwie mal zum Abendessen irgendwo mal eingeladen wäre, dann würde auf diese Gang dieser 5 Leute treffen, dieser bärtigen Wollpulli-Norweger, die sich die ganze Zeit nur hochnehmen lassen, dann würde ich mich ganz unwohl fühlen.
die einen hochnehmen.
Ja, also du kannst ihnen ja nicht vertrauen. Also Rome, ja. Das ist ja das einzige Mal in der Serie, als er die Nerven verliert und als sozusagen sie Skarsgård lustig macht über den Tod von Logan Roy.
Ja.
Da stehen die auf dem Gipfel. Dann geht Kalkan dann zu ihm und sagt mal, jetzt reicht's, das geht so nicht. Mhm. Normalerweise wählt er ja als rhetorisches Mittel eigentlich immer Zynismus oder Suffisanz oder leichte Überheblichkeit, aber hier sieht man ihn ja wirklich Rome. Ne? Und dann sagt er ihm, jetzt pass mal auf, Skarsgård, so kannst du nicht über unseren toten Vater reden.
Mhm. Ja, denn die Serie handelt ja von einem, dass nämlich diese Kinder in der Nachfolge ihres Vaters versagen. Und die Frage ist, weshalb sie versagen, weshalb es ihnen nicht gelingt, sich jemals von dem hassgeliebten Vater zu trennen oder jemals zu verwinden, dass er sie nicht liebt, wie sie glauben, es verdient zu haben. Oder einfach das Fehlen von Liebe, dass der Vater immer enttäuscht ist, dass sie niemals genügen hat. Keiner von ihnen. Was gut. Kommt als nächstes? Ein Horrorfilm.
Ja, ich bin noch im Horror. So viel Horror kommt nicht mehr, aber der kommt mindestens noch. Und zwar der Film Smile. Der ist zwar von 2022, lief aber bei uns erst 2023 an. Von daher dürfen wir ihn hier nehmen. Es geht, ich habe es schon mal angedeutet, ich hatte da, auch wenn so ein Name-Dropping jetzt immer so ein bisschen albern ist, aber ich hatte im März Bret Easton Ellis interviewt und der hatte auch eine Lesung gegeben in Berlin. Und der hat auch nochmal gesagt, es nervt, dass die heutigen Monster alle so elevated sein müssen, dass Monster nicht einfach nur Monster sein dürfen. Oder, und dieses Bonbon hat er aufgegriffen, er hat so getan, als hätte sich das ausgedacht, aber das gab es schon vor ihm. Der weiße Hai kam ja auch ganz gut ohne Kindheitsgeschichte raus. Das soll heißen, wenn alles zu sehr psychologisiert wird und Begründungen für Monster gebracht werden müssen, biografisch begründet meinetwegen auch, dann leidet das Sujet darunter. Und ich finde das ehrlich gesagt auch. Ich finde, dass Smile ein sehr guter Horrorfilm ist. Aber wenn man so ein bisschen Deutungen liest im Netz, ich lese mal eine vor. The ending of Smile showcases the destructive power of grief and trauma. The film's central entity, represented by a smile, serves as a metaphor for emotional pain and the often inescapable nature of trauma, driving home poignant messages about suffering and its effects. Das hieß sich wie ein Arztbericht, wie was irgendwas aus dem ICD-10 oder so. Das sind Sachen, die interessieren mich bei Horrorfilmen. Es geht bei diesem Film geht es darum, dass ein Fluch übertragen wird von Mensch zu Mensch, wenn jemand bereit ist, sozusagen den Fluch zu übergeben, indem er selber stirbt. Kündigt er sich so ein sehr diabolisches, vielleicht auch durch CGI verstärktes Lächeln an und übergibt es dann an jemand anderen. Man hat irgendwie, glaube ich, das kann ich mir nicht mehr dran erinnern, aber ich habe am Anfang des Jahres gesehen, irgendwie 6 Tage Zeit, um diesen Fluch zu übertragen oder so. Das Monster, das man am Ende sieht, der Dämon, der sieht so gut aus. Und diese Leute, die da lächeln, die sehen so gut aus. Da will ich irgendwie gar nicht, dass da erklärt wird, welche psychischen Manifestationen von Monstern hinterstecken. Und das wird heute leider bei fast allen Horrorfilmen gemacht. Ich erinnere nur mal an den mittelmäßigen Babadook. Ich erinnere an die sehr guten Filme von Ari Aster. Auf den schlechten Film kommen wir noch zu sprechen. Die sehr guten sind Hereditary und Midsommar. Der wird immer erklärt, ja, das sind ja in Wirklichkeit nur Sinnbilder, eine Metapher und so. Das sind Sachen, da hat man in den 70er-Jahren überhaupt nicht mal nachgedacht. Und das ist so richtig so. Ich will nicht immer einen Horrorfilm, ich muss mich als Horrorfan sowieso immer rechtfertigen. Man muss sich immer rechtfertigen. Manchmal machst du dich auch über mich lustig, ist alles in Ordnung, aber man muss sich irgendwie immer rechtfertigen darüber, dass man Genrefan ist. Und dann, ich habe immer das Gefühl in Kritiken, da müssen die Leute das aufgreifen und sagen halt irgendwie, ja, wenn jemand ein Trauma hat, weil er die Mutter verloren hat oder so, dann denkt er sich dann halt so einen Monsterfilm aus, als entstünde Wertigkeit für einen Film erst dadurch, dass man es grundiert auf eine reale Begebenheit. Und das finde ich einfach total bescheuert.
Ich mache dir diesen Vorwurf nicht und habe keine Vorbehalte gegen Genres. Ich selbst bin ein Freund des Genres des Western und des Kriegsfilms. Also und auch
die kann man ja nie metaphorisch deuten. Ja. Das ist ja richtig so. Man kann einen Western nicht metaphorisch deuten. Du kannst nicht sagen, oh ja, also wenn Billy the Kid jetzt jemanden erschießt, dann ist das sozusagen das Sinnbild dafür, dass ein weißes Kind mal eine starke Hand braucht. Das ist ja Quatsch. Ja, das ist so richtig so.
Ich würde es auch nicht zurückführen auf irgendwelche Ereignisse in der Kindheit. Oder vielmehr doch, das Ereignis in der Kindheit war, dass mein Vater mir Western gezeigt hat, der gern Filme von John Ford, Filme mit John Wayne gesehen hat. Das ist ein Grund. Ne? Und viele andere Filme, die ich sehr früh mit meinem Vater gesehen habe, gehören noch immer zu meinen Lieblingsfilmen. Aber es ist keine, hat keine tiefere, ne? Möglicherweise gibt es eine tiefere psychologische Bedeutung, die ich nicht kenne. Aber Horror-Zombie-Filme, Science-Fiction-Filme faszinieren mich selten. Wobei wir gleich über einen Film Fall sprechen werden, der ja eigentlich auch ein Genre-Film ist und der mich einige, also der sehr knallig ist. Du hast mich darauf aufmerksam gemacht. Ich habe den Film am selben Abend noch gesehen. Ist er bei Netflix, glaube ich, oder?
Nee,
bei Amazon?
Amazon.
Amazon Prime? Ja.
Ja.
Aber erzähl du da davon.
Dann nehme ich den gleich mit. Nehmen wir vorhin gleich mit. Also, das ist ein Film, der gut ist. Man sagt im Englischen Suspension of Disbelief. Also man muss irgendwie schon darauf einlassen, dass das, was da gezeigt wird, überhaupt nicht möglich ist. Wenn man davon aber absieht, ist es ein extrem spannender Film. Der Film heißt im Original Fall und die Deutschen sind immer berüchtigt dafür, das hat sich ein bisschen gebessert, den Originalfilm immer sehr, sehr dämliche Titel zu geben. Ich erinnere nur an den Horrorfilm Carrie, der in den 70er Jahren den Titel bekommen hat. Carrie, Achtung, jetzt kommt der Genitiv, den haben sie benutzt, des Satans jüngste Tochter. Carrie ist natürlich keine Satans Tochter, sondern ein armes Mädchen, die über telepathische Kräfte verfügt. Das hat mit dem Teufel nichts zu tun. Sie muss sich im Gegenteil, sie muss sich gegen die wahren Teufel wehren, nämlich die Mitschüler. So, aber Fall hat im Deutschen den recht blöden Bonustitel bekommen. Also die haben sich dann nicht gedacht, wir übersetzen Fall, sondern hängen da einfach noch einen englischen Titel ran. Die haben einfach gesagt, Fall, Fear Reaches New Heights. Ja, müssen Sie erstmal ausdenken. Also Fall, Fear Reaches New Heights, wie der auf Deutsch heißt, handelt von zwei Bergsteigerinnen. Eine hat ihren Freund verloren, das war ein Trauma bei ihr, jetzt sind wir bei den Traumas, und sie konnte ihn nicht retten, der ist nämlich abgestürzt in den Bergen. Und diese beiden beschließen, um so ein bisschen Traumaverarbeitung zu machen, so einen stillgelegten Fernsehmast zu besteigen, der, ich weiß es nicht, wie hoch der ist, vielleicht 150 Meter oder so, oder 200, in der Wüste, der wird nicht mehr betrieben, und wollen da hochklettern. Und dieses Nadelöhr, das ist wirklich ein Nadelöhr, das ist so ein bisschen wie ein dünner Fernsehturm in Berlin, hat eine ganz kleine Mini-Plattform. Da kann man sich gerade so draufsetzen und sitzen. So, die klettern nach oben, sind ganz alleine in der Wüste am Tag, und wie es so kommen muss, passiert das dann, dass beim Aufstieg ganz nach oben so eine kleine Mini-Leiter, die zwischen der Plattform und der Spitze stand, ungefähr 10 Meter, dass sie abbricht und auf den Boden fällt. Und jetzt sitzen die da oben fest, Handyempfang funktioniert nicht und müssen überlegen, wie die da wieder runterkommen. Diese Story, die ist so gut. Also man kann über die Umsetzung des Films sagen, halt, wie ist das realistisch, das ist das Größte, das ist ein Totschlagargument, zu sagen, was die da anstellen, um runterzukommen, das geht einfach nicht. Also alleine irgendwie stundenlang auf dieser Plattform zu sitzen und nicht runterzufallen. Wenn man sich davon lossagt, es ist ein extrem spannender Film mit einer sehr, sehr guten Grundidee. Und man kann sagen, es ist ein B-Movie, aber das hat mich überhaupt nicht gestört, weil es diese Idee einfach so vorher nicht gegeben hat.
Ja, ungefähr so wie das B-Movie Open Water vor Jahren,
ja,
wo,
genau.
Wo zwei Menschen, die eben noch auf einer Yacht waren, beim Tauchen alleingelassen, weil die Yacht fährt weg und sie schwimmen also im Wasser und sind auch
noch. Aber das war ja eine echte Begebenheit, Arno, ja, in Thailand. Ja. Der erste Open Water Film ist sehr gut, der zweite ist nicht gut, aber der zweite Open Water, der hat sogar noch eine bessere Idee. Da geht es ja darum, dass irgendwie so eine Clique von Leuten von seiner Yacht runterspringt, um im Wasser Spaß zu haben, und denen dann erst auffällt, dass keiner die Leiter runtergelassen hat.
Ja.
Die kommen ja auf ihr eigenes Schiff nicht mehr auf. Das ist fast noch besser als Idee, nur wenn der, obwohl der Film nicht besser ist.
Ja, eine Idee und die konsequent gezeigt. Insofern fand ich Fall auch aufregend, obwohl man sich immer fragt, warum machen die das? Auch der Film vor Jahren mit dem, auch wahre Begebenheit, mit dem Bergsteiger, sich zwischen Steinen einklemmt und seinen Fuß absägen muss, um in die Zivilisation zurückzukommen.
Wie heißt das? Ja, das war von Danny Boyle, 123 Stunden. Das war aber ein Arm, Arne. Bein wäre schlimmer gewesen.
Da muss ich den Arm amputieren.
Ja. Arne, jetzt hast du die Wahl. Willst du Tar machen oder Oppenheimer als erstes?
Ja, das sind vielleicht die beiden entscheidenden Filme neben Barbie. Warum sprechen wir nicht über Barbie? Saskia und ich haben Oppenheimer. Sie gehören sozusagen zur Oppenheimer-Fraktion. Und haben Barbie gar nicht gesehen. Und können uns deshalb nicht dazu äußern. Ja, Tar haben wir auch beide gesehen. Ich finde, dass das der Film ist, der eigentlich den Oscar hätte gewinnen müssen. Ich finde auch Kate Blanchett für die Rolle. Und das ist ein psychologisch höchst delikater Film, weil er von einer erfolgreichen, souveränen Dirigentin handelt, die also unterrichtet, die Konzerte gibt und die offenbar also seit Jahren hat schon ihre Memoiren geschrieben. Es ist mit einer Frau liiert. Ich glaube sogar in Berlin, oder? Also die ist immer unterwegs zwischen New York und Berlin und Rom und Venedig und so dergleichen. Und wir sehen eine Frau, die also vollkommen ihr Schicksal bestimmt und die virtuos ist. Wir sehen sie aber auch, wie sie Vorträge hält, wie sie einen Schüler kujoniert oder vorführt, auch im Verhältnis zu ihrer Freundin. Hat man den Eindruck, dass sie immer bestimmt, was ihr die Freundin, die von Nina Hoss gespielt wird, auch sagt. Dennoch sind beide seit Jahren zusammen. Dann gibt es aber eine Assistentin, die ihre Schülerin ist. Und da gab es wohl so eine Verliebtheit vor Jahren. Heute würde man wohl auch sagen, eine Übergriffigkeit. Und diese Schülerin, also es gibt eine Schülerin, die sich umgebracht hat, und es gibt eine Assistentin, die auch so eine Art Liebesverhältnis zu ihr hat und die dann aber schließlich nicht die Co-Dirigentin wird und die entsprechend wütend ist und alles hinwirft und dann Kate Blanchett Tar denunziert. Und das bedeutet, dass sie ihr Engagement an der Philharmonie verliert und Aufträge und dergleichen. Am Ende erfährt man, als sie in ihre Heimat zurückkehrt, dass sie gar nicht Tar heißt, dass sie aus bescheidenen Verhältnissen kommt. Und und sie muss also neu anfangen. Jetzt habe ich sehr viel erzählt
ist gut.
Von der Handlung. Die allermeisten haben viele haben den Film gesehen, nicht so viele wie Barbie, nicht so viele wie Oppenheimer. Ja, und welchen Eindruck hast du von dem Film? Wir haben noch nie darüber gesprochen.
Ja, ich war auch sehr begeistert. Für mich ist es sogar der beste Film des Jahres gewesen. Aus vielen Gründen, die du genannt hast. Ich finde auch, dass Berlin gut aussieht. Man hat ja irgendwie, also fällt vielleicht ein bisschen in das graue Bild Berlins rein, das man so von dem Zulawski-Film Possession kennt von 81 oder dem Film, der auch 81 entstanden ist, nämlich Uli Edels Christiane F. Ne? Also es ist ein sehr, sehr, sehr grauer Film. Es spielt ja auch im Winter oder im Herbst. Man sieht, ich weiß nicht, was Paul-Linke-Ufer ist oder Plan-Ufer, also da, wo das Urban-Krankenhaus ist, da geht Kate Blanchett joggen. Man sieht diese alten, heruntergewirtschafteten Wohnungen. Sie hat ja einmal diese Villa mit Nina Hoss und dann noch diese kleine Wohnung, in der sie wohnt. Und man sieht auch so einen Kölner Hinterhof, wo sie in diesen Keller geht und dann diesen Kampfhund sieht. Und das ist ja der Moment, wo es ein bisschen ins Surreale geht. Und vielleicht flacht der Film da für mich ein wenig ab, weil ab da beginnt die Interpretation, dass man denkt, was ist eigentlich noch die Realität, was Tar glaubt, da zu sehen und was nicht. Ne? Was ist diese Amerika-Episode, als herauskommt, dass sie Tar zwar heißt, aber mit zwei R und nicht mehr halt irgendwie so ein Akronym für sonst irgendwas sein kann. Wenn er ins Surreale geht, finde ich ihn vielleicht manchmal ein bisschen, wenn ich jetzt sagen würde, Spinner, das ist ein bisschen zu hart, aber da finde ich ein bisschen zu fantasievoll. Was ich traurig finde bei dem Film ist, ich war ja in diesem ganzen Junket und Press-Screenings-Zeugs Anfang des Jahres auch mit drin. Ich weiß nicht, ob das auf der Berlinale gezeigt wurde, aber es war auf jeden Fall Anfang des Jahres, Januar, Februar, kurz vor den Oscars. Und es war ein ganz, ganz großer Favorit. Und Kate Blanchett, man hat sie in Interviews, ich durfte sie auch interviewen, noch angemerkt, dass sie von sich doch einigermaßen überzeugt gewesen ist und dass sie auch, sie hat zwar natürlich nicht gesagt, dass sie glaubt, ihn zu bekommen, aber sie weiß, dass es das ist, was man als, Zitat, Rolle eines Lebens bezeichnen würde. Es ist in ihrem Abstand beste Darstellung. Dass dann ein Monat später dann Everything Everywhere All at Once nicht nur den besten Film bekommen hat, das war eigentlich klar, dass Tar den nicht kriegen würde, aber man hätte auch an die Fablemans denken können, aber dass sie den Hauptdarsteller einen Oscar nicht bekommen hat. Und stattdessen Michelle Yeoh, die auch sehr, sehr gut war, dass ich glaube, dass das muss sie einfach getroffen haben, weil ich glaube, so eine Rolle, es ist eine Rolle, wirklich eine sehr, sehr gut geschriebene Rolle. Ich komme jetzt blöderweise nicht auf den Namen des Regisseurs. Weißt du, das ist der, der auch den Piano Man bei Kubrick gespielt hat, der war früher Schauspieler. Komm, blöder war jetzt nicht drauf. Todd Field, das glaube ich, ne? Der macht alle 10 Jahre einen Film. Also hat auch sehr lange dran gearbeitet.
Alle und ich glaube,
die größte Tragik, 10 Jahre, ja. Die größte Tragik des Films. Er hat 10 Jahre daran gearbeitet und der ist jetzt immer noch aktuell. Muss man sich auch mal überlegen. Ne? Also die ganzen Sachen von toxischem Machtmissbrauch, ne? Sei es auch diesmal von der Frau und nicht, wie man immer denkt, von einem Mann. Das hat er sich damals schon überlegt. Das ist jetzt aktuell. Ne? Also das ist wirklich ein zeitloses Thema für ihn anscheinend gewesen. Ich finde es halt nur so tragisch, dass absolut absehbar ist, glaube ich, dass es passieren kann, dass in 2 Jahren niemand mehr über den Film redet. Und das wäre anders gewesen, wenn er wichtige Oscars bekommen hätte.
Ja, aber ich glaube, man wird immer über Tar reden. Jedenfalls im Zusammenhang mit Todd Field, der halt nur alle 10 Jahre im Film sind, und im Zusammenhang mit Cate Blanchett, auch Nina Hoss natürlich. Mhm. Und dieser Film entfaltet eine, wie man so sagt, Sogwirkung. Er ist ungemein suggestiv und sensualistisch. So, durch die Körperlichkeit von Cate Blanchett und von Nina Hoss und übrigens auch der, neben auch der männlichen Figuren, zum Beispiel Stanley Tucci spielt, ja. Spielt einen Kurator, der Philharmonie in New York, glaube ich, oder so eine Art Agenten, mit dem sie alles bespricht. Und eine ganz eindringliche Darstellung, wie sich Tucci also von ihr abwendet, nachdem er doch so lange freundschaftlicher Berater war. Aber man merkte, dass solange sie gefeiert war, hatte sie Tucci an der Seite. Umgekehrt gibt es in Berlin einen Co-Dirigenten, der ihr auch speichelleckerisch immer recht gibt, und in dem Moment, da sie ihn kritisiert oder da klar wird, dass er nicht der Chef wird, wendet er sich sofort gegen sie. Und das sind alles ungeheuer realistische Darstellungen, auch in den Temperamenten dieser Figuren und in dem Jähzorn und alles ändert sich in Momenten, in dem ein kleines Video online geht oder in Social Media zu sehen ist. Ne? Das ist nämlich der Dirigentenkurs, der Kurs in New York mit den Musikern. Und das ist aufgezeichnet worden und so zusammengeschnitten worden, dass der Eindruck entsteht, dass sie diesen Studenten fertig macht. Und der Zuschauer hat es vorher in Gänze gesehen. Also weißt du, ein wunderbarer Film, und ich finde auch der Film des Jahres und eben nicht der epische und viel zu lange und auch ziemlich langweilige Oppenheimer.
Ja, ne, der Oppenheimer, der wird nächstes Jahr aber abräumen, glaube ich. Ich wollte nur kurz sagen, wer auch mitspielt, ist ja Julian Glover. Also der ist inzwischen relativ alt, also aus dem, ich will nicht sagen, dass er ein Greis geworden ist, aber unterhält sich mit Tar, mit Cate Blanchett viel über Klassik. Und ich finde die Art und Weise, wie wir über Klassik reden und den Stellenwert von Klassik des 20. Jahrhunderts, des 19. Jahrhunderts, das ist sehr, sehr gut für den Zuschauer gemacht, weil das ganze Feld der Klassik, das ist nicht jedem nahe zu bringen. Und wenn man so ein bisschen so einen Plauderton darüber redet und die Bedeutung bestimmter Dirigenten oder die Überbedeutung bestimmter Dirigenten oder was es bedeutet, Gustav Mahlers Sinfonie Nummer 5 dann aufzuführen, das ist der im Plauderton sehr, sehr gut gelöst zwischen den beiden.
Ja, er ist doch der ältere, also der alte Mentor Oder? In dem Film?
Ja.
Entschuldigung,
Laufer. Das ist Ihr Mentor.
Ich habe den Faden verloren. Irgendetwas geht mir im Kopf rum. Er will auch seine Memoiren schreiben, oder sie hat ihm die Memoiren gewidmet, weißt du es noch?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
Egal. Ja, Oppenheimer. Du hast dich ausführlich vor Monaten zu Oppenheimer geäußert, unmittelbar nachdem der Film gezeigt wurde, hat sich als wiederum riesenhafter Erfolg erwiesen, nicht so erfolgreich wie Barbie zwar, aber nach Nolans letzten Film auch wieder hunderte Millionen Dollar eingespielt. Ich finde, dass dieser Film falsch erzählt ist. Du hast auch darauf hingewiesen, dass es sich eigentlich darum handelt, um die Sicherheitsfreigabe Oppenheimers in den späten 40er, Anfang der 50er Jahre. Und es wird auf verschiedenen Zeitebenen gezeigt, wie er in Konkurrenz zu seinem ehemaligen Mentor, der ihn für das Manhattan-Projekt ausgewählt hat, steht. Und es sind immer zu Befragungen vor Ausschüssen und es geht um die sogenannte Sicherheitsfreigabe und lauter mehr oder weniger Kleinkram, was für Oppenheimer natürlich entscheidend war, nämlich Vorwurf, möglicherweise Kommunist zu sein und dass er die Wasserstoffbombe nicht befördert hat, während er doch die Petition vor dem Abwurf der Atombombe auf Hiroshima, die Petition einiger Physiker, darunter Albert Einstein, gegen den Einsatz der Bombe nicht unterzeichnet hat. Und es handelt sich also um lauter Ränke und um Intrigen und Rivalitäten und dergleichen. Dazu gibt es dann die eigentliche Geschichte Oppenheimers. Man sieht ihn als jungen Studenten in Oxford, man sieht Niels Bohr, man sieht Heisenberg gespielt von Schweighöfer. Und man sieht dann die 30er Jahre, wie er heiratet und dann wie er schließlich Anfang der 40er Jahre das Projekt in Los Alamos leitet und dann die Atombombe in der Wüste testet. So, aber diese ewigen Rückblenden, darunter eine Charge sozusagen in Schwarz-Weiß, die aber nach 1945 liegt und 1945 ist in Farbe erzählt, das ist alles unendlich langwierig und umständlich und es erschließt sich Oppenheimer überhaupt nicht. Also Oppenheimer bleibt undurchsichtig bis zum Ende. Was seine Frau bewegt, erfährt man eigentlich auch nicht aus dem Film. Und man sieht viele Physiker, die so bestimmte Züge zugetragen werden. Man erfährt sehr wenig über die Atombombe. Da ist dann so eine große, ein großes Glas mit Murmeln. Und je mehr Murmeln reingeworfen werden, desto mehr wird das Uran angereichert, Plutonium. Und dann kommen sie der Bombe näher. Albert Einstein kommt vor. Das ist eigentlich die Pointe des Films. Die Begegnung mit Albert Einstein. Und so klärt es sich am Ende auf, was eigentlich der Grund dafür ist, dass dieser Mentor, der Oppenheimer eingestellt hat für das Atombombenprojekt, weshalb er Oppenheimer so hasst, nämlich eine narzisstische Kränkung. Das ist die Pointe des Films.
Ja. Es gibt ja verschiedene Darstellungen Oppenheimers im Kino. Ne? Die erste war The Beginning or the End von 1947 von Norman Turok. Da war er schon so ein bisschen albern. Der wird ja gezeigt als sehr nachdenklicher Mann, der nach dem Trinity-Test eine Schildkröte vom Erdboden aufhebt und dann wieder, nee, die hat er in seiner Jackentasche transportiert und dann auf den Erdboden aufsetzt und sagt, hier, das ist eine neue Welt jetzt hier, auch wenn sie verstrahlt ist und ich hoffe, dass du trotzdem lange überleben wirst, also als Tierfreund. Dann gab es dann noch der Schattenmacher von Roland Joffe 1989 mit Paul Newman als General Groves, der jetzt im Oppenheimer-Film Nolans von Matt Damon gespielt wird, und Dwight Schultz als Oppenheimer. Da war Oppenheimer auch schon sehr blass. Und du hast recht, und so wie ich es auch geschrieben habe, ich finde halt, ich bleibe immer noch dabei, jetzt ein halbes Jahr nach der Uraufführung, dass das eine verschenkte Chance gewesen ist, weil gewisse Motivationen Oppenheimers, die lernt man überhaupt nicht kennen. Also es wird zum Beispiel auch total versäumt, seine Kinder mal zu zeigen. Für wen, wie denkt er eigentlich in die Nachwelt? Ne? Die Angst davor, durch die Kernfusion nicht nur einen territorial begrenzten Test gelingen zu lassen, sondern die ganze Atmosphäre zu erzünden und dann in der Kettenreaktion die gesamte Atmosphäre zu vaporisieren. Das bringt ja überhaupt, das kommt überhaupt nicht zur Sprache. Das kommt überhaupt nicht drin vor. Also all die Ängste, die der gehabt hat. Und da reicht es halt auch nicht. Da reicht es einfach nicht, wenn man dann irgendwie so kosmische Sternbilder ab und zu einblendet, die seine Gedankenwelt reflektieren sollen.
Ja, manchmal sieht man in seinen Gedanken so halluzinatorisches.
Genau.
Die Explosion und die Strahlen, also das Weiß, das ihn angeblich verfolgt. Der sagt einmal, es geht mir entsetzlich nahe. Es geht mir entsetzlich nach. Jede Nacht denke ich an den Blitz. Und ich glaube das nicht. Ich glaube, dass er ein rationaler Wissenschaftler war, der ungefähr wusste, was er da macht, und der dabei geblieben ist, dass es richtig war, die Bombe einzusetzen. Es ging damals darum, die amerikanischen Soldaten nach Hause zu holen und den Krieg zu beenden.
Ja, ich will noch mal eine Sache noch mal zum Nolan-Film generell sagen. Das habe ich zwar in unserem Nolan-Oppenheimer-Podcast schon gesagt, wie auch in meiner Rezension, aber das muss auch noch mal einfach zwischen uns auch noch mal zur Sprache kommen. Also, wenn ich so rede, klingt das, würde ich gleich einen Vorwurf machen. Nee, ich meine einfach im Podcast noch mal zur Sprache kommen. Mhm. Ich finde, das Casting von Christopher Nolan wird wirklich zu einem zunehmenden Problem, spätestens seit Interstellar. Nebenrollen sind so prominent besetzt für wenige Sekunden auch nur Zeit, also Zeit, in der man die dann sieht, Nettozeit, dass man einfach zu viel Erwartung in diese super prominenten Nebenrollen reinlegt, die niemals erfüllt werden. Matthias Schweighöfer als Heisenberg. Klar, der hat auch ein Cameo gehabt in Indiana Jones 5, übrigens auch ein Film von 2023, über den wir jetzt aber nicht reden brauchen. Er hat ein Cameo gehabt als Heisenberg. Wir in Deutschland wissen es, einer prominentesten Schauspieler überhaupt, erwarten, was kommt denn noch von ihm? Tatsächlich kommt nichts. Rami Malek, Oscar als Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody, ist kurz zu sehen, spielt keine Rolle. Elden Ehrenreich aus dem Solo-Film, gut, der hat eine bisschen größere Nebenrolle, spielt letzten Endes aber auch keine Rolle. Josh Hartnett, also man wird auf eine falsche Fährte gelegt. Und das hast du ab 2014 Interstellar schon gehabt, mit William Devaney, den man nur ganz kurz sieht, Alan Burstyn mit einem Cameo. Und wenn du wirklich alle Nebenrollen so super prominent besetzt, dann bist du die ganze Zeit nur damit beschäftigt als Zuschauer, dich zu fragen, welche zwei Figuren treffen da noch aufeinander, welche Rededuelle werden die sich liefern, welche tollen Schauspielgipfel werden sich da noch abspielen. Ja, und das kommt dann alles
nicht. Es wird alles nicht erfüllt, also die Versprechen werden nicht erfüllt. Es sind auch keine herausragenden Rollen. Kenneth Branagh ist Niels Bohr, dänischer Physiker, gespielt von Kenneth Branagh. Und auch das kann er zwar, aber er kommt natürlich nur wenige Minuten vor.
Ach, der wollte einfach nur nur die Akzente wieder ausprobieren. Das macht er immer. Ob als Poirot oder ein Tenet als Oligarch. Alles Akzente aus dem Königreich der Fantasy. Mhm. Alles ausgedacht. Der will einfach nur Akzente ausprobieren,
Brenner. Ja, der ist befreundet mit Christopher Nolan. Aber das eindrucksvoll ist dieser Auftritt nicht. Dann der stoische Matt Damon. Das ist eine ganz gute Besetzung, also so ein etwas vierschrötiger, ich weiß gar nicht, General, Oberst,
mit Damon?
Jedenfalls Offizier, ja. Der
spielt den General Groves. Das ist sozusagen, es gibt ja einmal den wissenschaftlichen Leiter des Manhattan-Projekts, das ist halt Oppenheimer, und dann gibt es den militärischen Leiter, an den Oppenheimer berichten muss, das ist General Groves. Ich finde Matt Damon nicht schlecht, weil der erkennt, dass er nicht so klug ist wie Oppi. Muss ja nur gucken, dass alles funktioniert. Er muss ja gar nicht verstehen, was Oppenheimer macht.
Das Verhältnis ist gut, ich glaube, realistisch dargestellt.
Ja.
So kann man es sich vorstellen. Die beiden kommen einander ja niemals wirklich nah. Und am Anfang ist eine große Skepsis bei Damon, der auch nicht gar so viel Respekt vor dem ausgezeichneten Wissenschaftler hat. Umgekehrt freilich auch nicht. Aber in dem Moment, da die Bombe gezündet wird, da es funktioniert, ist bei beiden eine große Freude. In dem Moment kommen die beiden einander nah. Da ist eine wunderschöne Szene. An dem Morgen, an dem der Jeep mit zwei Soldaten kommt zu dem Haus Oppenheimers und seiner Frau, und Oppenheimer mit der Aktentasche und Hut und Zigarette im Mund zur Arbeit fährt, und da hängt seine Frau die Wäsche auf und sie sieht den Jeep herankommen und sagt zu ihm: Heute ist der Tag, oder? Und dann sagt er: Ich lasse dir eine, er darf natürlich nicht darüber sprechen, ob die Bombe gezündet wurde oder nicht. Und er sagt: Ich lasse dir eine Nachricht zukommen, wenn es gelungen ist, hol die Wäsche rein. Und später kommt der Anruf und eine Sekretärin sagt: Ich habe eine Nachricht für Sie, Sie sollen die Wäsche reinholen. Und da weiß sie, dass die Bombe gezündet worden.
Ja. Ich will mal kurz zum Colonel Grove sagen, das ist ja derjenige, der am Ende, als es um die
Frage geht. Jetzt sagst du Colonel. Also er ist am Anfang Colonel, ja, und später General.
Ja, Major, keine Ahnung. Das ist ja der am Ende in der Verhörsituation derjenige ist, der versucht, Oppenheimer noch zu entlasten, weil Oppenheimer für ihn den Job erledigt hat. Er hat die Bombe erschaffen. Also er ist im Gegensatz zu den anderen Forschern, die es da noch gibt. Einer wird ja auch von Benny Safdie gespielt, auch wenn er eine sehr, sehr prominente Nebenrolle, die nicht weiter erklärt wird. Die anderen Forscher, die ihn teilweise nicht entlasten, das sind die, die wissen, was die Bombe noch alles kann und wie sie sich weiterentwickeln lassen kann, zur Wasserstoffbombe zum Beispiel. Die sind ein bisschen klüger als der Groves. Groves entlastet ihn, ob er den Job für ihn gemacht, aber die anderen sagen, ja, so kann man das nicht sagen, also mit antikommunistischen oder kommunistischen Umtrieben und so. Die erkennen das wissenschaftliche Potenzial und wollen selber daraus halt noch Profit schlagen. Ja.
Und ich finde allerdings, ich würde ihm heute die Freigabe nicht erteilen, obwohl er vorher seine Loyalität nicht angezweifelt.
Ja, das ist richtig, das ist richtig. Aber er weiß zumindest, dass Oppenheimer einfach selber nur den Job gemacht hat und nicht etwa zu den Russen rüberwandern will. Ja. Er vertraut ihm einfach nicht. Ich finde es gut, dass das hat Nolan wirklich sehr, sehr gut gemacht. Diese Verhörsituation, die findet in so einem ganz kahlen, hässlichen Büro statt. Er hätte normalerweise auch einfach irgendwie einen Gerichtssaal nehmen können oder so eine Aula. Also einen sehr schönen Raum, um diese sehr gewichtige Geschichte verhandeln zu lassen. Aber er wählt so ein büroartiges Nebenzimmer ohne Fenster. Das heißt also, das soll auch schon Ausdruck dessen sein, mit welcher Geringschätzigkeit man Oppenheimer dann gegenübergetreten.
Ja, das ist so. Das wird auch einmal gesagt. Also es soll ein Nebenraum sein, es soll ein schäbiger Raum sein, es soll beiläufig wirken und es soll die Bedeutsamkeit Oppenheimers und dieses ganzen Vorgangs herunterspielen.
Ja,
ja, so viel also zu den Filmen des Jahres. Wir haben über sehr viele Filme gar nicht gesprochen.
Du bist noch gar nicht fertig, Arne.
Womit geht es weiter?
Ich will noch einen richtig besprechen und ein paar lobende Erwähnungen noch sagen.
Ja, gut.
Also ich möchte mal kurz auf einen Film zu sprechen kommen, der dich vielleicht auch interessieren könnte, weil du den Schauspieler magst, nämlich Still auf Apple TV Plus läuft der mit Michael J. Fox. Das ist die Dokumentation über sein Leben und vor allen Dingen seine Parkinson-Erkrankung. Und der ist nicht ausschließlich positiv rezipiert worden. Es gibt viele, die sagen, und das fand ich echt ein bisschen kleinkrämerisch, halt irgendwie, Michael J. Fox geht zu schnell darüber hinweg, mit welchem Arbeitsethos er in den 80er Jahren andere Leute vielleicht so ein bisschen schlecht behandelt hätte, weil er so ein Partyboy gewesen ist und auch seine damaligen Freunde betrogen hätte. Ich finde das jetzt nicht so relevant. Ich finde, was wirklich viel entscheidender ist, mit welcher Offenheit er eigentlich mit seiner Parkinson-Krankheit umgeht. Das weiß man. Das ist jetzt irgendwie ein offenes Buch, ne, wenn man darüber redet. Er geht ja in eine Talkshow.
Schon sehr lange,
ja. Darüber.
Mhm. Bitte? Das ist schon sehr lange, spricht er darüber.
Ja.
Da hat es nahezu sofort, oder hat es gesagt, als es auffällig wurde.
Genau, als es auffällig
war. Ja. Man es auch in den Filmen sah.
Ja. Es gibt teilweise, ich weiß ja, ob es so um Doc Hollywood rum gewesen ist, um 1990, 91, als er versucht hat oder sich irgendwie die Hand festzuhalten oder zu beruhigen oder später versucht hat, irgendwie seine Körperteile, die gerade zittern, zu verstecken. Aber er hat irgendwann später dann ja auch Rollen bekommen, in denen er seine unkontrollierten Bewegungen dann auch eingebaut hat in die Figur, ne?
Ja. Ja, unter anderem in The Good Wife.
Stimmt.
Wo er einen Rechtsanwalt spielt, der auch ein Stinkstiefel ist.
Ja. Hast du echt die ganzen Serien mit ihm gesehen vor Zurück in die Zukunft? Wie hieß denn die Serie noch, mit der rausgekommen
ist? Ich weiß es nicht mehr.
An die müsste ich eigentlich googeln, aber bringt jetzt auch nichts. Es gibt ja so eine Serie, an die er vertraglich noch gebunden gewesen ist, was bedeutet, dass er Zurück in die Zukunft in der Nacht drehen musste und diese Fernsehserie am Tag. Mensch, wie heißt sie denn? Jetzt komme ich da wieder nicht drauf. Aber da war er schon genauso wie Marty McFly. Das ist ein riesen Superstar gewesen in Amerika.
Und da war Doc Hollywood.
Ja, Doc Hollywood und der Teen Wolf. Das war noch
einer der Teen Wolf, einer meiner Lieblingsfilme.
Einer der ersten Folgen, die wir aufgenommen haben.
Was noch?
Hast du noch was auf deiner Liste?
Nein.
Du bist fertig. Dann möchte ich nur noch ein paar lobende Erwähnungen am Ende machen, ohne sie groß zu erklären. A Murder at the End of the World läuft auf Disney Plus. Das ist die neue Serie von Britt Marling und dem Bruder von Ex-Vampire Weekend-Keyboarder Rostam. Mit dem Nachnamen, der wie Batman anfängt und dann einen Gligi oder so hinten dran hat. Ich müsste es eigentlich besser wissen, weil das ein Iraner ist, aber ich weiß nicht, wie man diesen Namen ausspricht. Wieder eine Mystery-Serie, die sich darum dreht, dass ein Mordfall aufgeklärt werden soll, so wie der Titel auch verspricht, in Island von einer sehr begabten Hackerin, die auch ein bisschen sympathischer ist als Lisbeth Salander, gespielt von Emma Corrin. Und es gibt zurzeit, glaube ich, ich weiß nicht, wie viele Episoden ausgestrahlt sein werden, wenn unsere Folge online geht, aber es sind zurzeit bei der Aufnahme 3 Episoden online. Und es wird ein bisschen mehr als nur so eine Mörderserie. Es wird auch irgendwie so eine Devs-artige Tech-Serie mit schlimmen Erfindungen. Also man sieht jetzt schon irgendwie Roboterhunde, die in der Lage sind, Städte im ewigen Eismeer zu errichten. Also es ist genau das Richtige, was man eigentlich von diesen Britt Marling-Stories erwartet, dass sie so halt so ein bisschen über den Tellerrand des jeweiligen Genres gucken. Ich war ja auch großer OA-Fan und verspreche mir davon immer noch sehr viel.
Mhm. Und weiter.
Rade wird auch schon immer stiller, hat schon keine Lust mehr.
Nee, du wolltest noch lobende Erwähnung aussprechen.
Ja, dann lass uns bei dieser einen lobenden Erwähnung, ich möchte noch eine nicht lobende Erwähnung machen, nämlich den neuen Ari Aster-Film, jetzt sind wir schon wieder beim Horrorfilm angekommen, Bo is Afraid, 180 Minuten stinklangweilige Erlebnisreise von Joaquin Phoenix, der zu spät kommt und nur noch den Tod seiner Mutter miterleben darf und es nicht mehr rechtzeitig zu ihr schafft. Solche Filme entstehen, wenn sehr junge Regisseure, die gerade mal etwas über 30 sind, zwei sehr gute Filme in Folge drehen, nämlich Hereditary und Midsommar, und dann das Budget endlich bekommen, und ich glaube, es ist auch ein A24-Film, nur die geben so viel Geld für so einen Schrott aus, und dann endlich das Geld dafür bekommen, ihre Kindheitsfantasien oder ihre Studentenfilme, denn Bo is Afraid basiert auf einem Studentenfilm, verwirklichen zu können und damit für sehr, sehr viel Geld sehr, sehr viel egomanische Psychotrips zu inszenieren, die wirklich keiner verstehen kann, außer der Regisseur selber. Christopher Nolan-Filme versteht man manchmal nicht, weil die Gedankengänge zu kompliziert sind, obwohl sie auf Logik beruhen sollen. Diesen Film versteht man nicht, weil die Gedankengänge zu kompliziert sind, weil sie nur auf persönlichen Assoziationen beruhen. Jetzt sagt Wilana schon wieder nichts. Ich glaube, Arne, du bist eingeladen.
Was soll ich dazu sagen?
Nichts.
Ich kenne doch den Film nicht.
Gut.
Du wolltest eine lobende Erwähnung oder hier etwas tadeln.
Ja.
Ich kann mich dazu nicht äußern. Meine lobende Erwähnung habe ich schon ausgesprochen, die für Tar. Hm. Und ja.
Dann war eigentlich als nächstes, jetzt wird das im Dezember ausgestrahlt. Ich würde sagen, das nächste, das von uns kommt, ist endlich Sugarland Express von Steven Spielberg.
Mhm. Ja.
Machen wir so. Bis denn.
Bis demnächst. Dankeschön. Tschüss.